Hey, what's up, Catch Club? I heard your podcast. I hope you're doing well and just keep like bringing up some content in the wrestling business. Thank you very much. Grazie mille from Nova Fireball, Francesco Akira.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuesten Ausgabe. Hier mal wieder neu in Japan. Ist schon eine Weile her, seit wir das letzte Mal drüber gesprochen haben. Dieter wird sicherlich auch gleich sagen können, wann genau. Er hat das ja mal alles offen. Wir reden heute über die wichtigste Show, die erste große Show im japanischen Wrestling-Kalender. Und das ist Wrestle Kingdom Nummer 20 im Tokyo Dome. Sold out vor 46.913 Zuschauern. Und dazu sind wir alle hier pickepacke voll da. Ich natürlich am Start. Dann, ich habe ihn gerade schon erwähnt, der gute Dieter.
Einen wunderschönen guten herzlichen Hallo. Die letzte neulichen Japan-Ausgabe war gar nicht so lange her. Das war unser Preview zu Wrestle Kingdom.
Natürlich hast du absolut recht.
Die davor, das war zu King of Pro Wrestling. Ja, im Oktober.
Dann geht es ja sogar noch. Und natürlich, er hat sich auch die volle pure Bombe gegeben für diesen Anlass, extra für Hiroshi Tanahashi. Das ist der Marcel.
Hallo.
Und last definitely but not least haben wir einen Gast hier. Er war schon mal da, ist auch eine Weile her. Sicherlich kann er dir auch gleich sagen, wann es das letzte Mal da war. Die Stimme von Straight Wrestling, dem Cagecast. Hier ist Flosch.
Yay! Soll ich noch was sagen? Hallo.
Nur wenn du möchtest. Hallo. Schön, ja, schön, dass du bei uns bist.
Schön, dass ich da sein darf.
Und wir sprechen über Wrestle Kingdom. Größte Wrestle Kingdom ever, kann man ja schon fast sagen, zumindest was die Zahlen begeht. Zuschauerrekord im Tokyo Dome. Der letzte Rekord war bei Inokis Retirement 98, also ne, so viel dazu. Die Retirements, die ziehen auf jeden Fall immer. Zumindest wenn du zwei kaputte Knie hast. Und es ging dann auch direkt los mit einem kleinen Pre-Show-Match. Die Young Lions durften wieder ran. Shoma Kato und Tatsuya Matsumoto gegen Katsuya Murashima und Masatora Yasuda. Ne, klassischer Young Lion-Opener, ne, unter 10 Minuten. Ist okay, ne? Weiß ich, möchte da irgendjemand was näher zu ausführen?
Nö, ich glaube, damit ist alles dazu gesagt.
Das beste Match der ersten Hälfte. Also, ich mag's, wenn die Young Lions sich 6 Minuten lang auf die Fresse geben. Also da, lieber 6 Minuten auf die Fresse geben als 20 Minuten Entrances.
Ja. Das ist richtig. War ja auch soweit solide. Ist ja auch schön für die 4 Boys da, ne? Tokyo Dome Entrance, ne? Im Schnelldurchlauf. So muss das sein, ist doch cool. Da ging es weiter mit dem zweiten Pre-Show-Match. World Television Title Match stand auf dem Spiel. Der Champion El Phantasmo hat verteidigt gegen den DDT-Wrestler, seinen besten Freund oder einen seiner besten Freunde, sein Buddy, der auch mit ihm in Japan ist, Chris Brooks. Flosch, fang doch gerne mal an als Gast. Gebührt dir gerne die Ehre. Sprech mal über das Match. Wie fandest du das Match?
Ja, war ja eine ziemliche Überraschung, als dann Ende Mitte Dezember plötzlich Chris Brooks El Phantasmo angegriffen hat und dann plötzlich dieses Match hier auf die Karte kam, weil, warum? Aber anscheinend hat sich DDT zur neuen Partnerliga von New Japan irgendwie hocharbeiten können oder wie auch immer man das bezeichnen will, weil er ja nicht der Einzige gewesen ist, wenn man dann auch noch Konosuke Takeshita, der ja sowieso auf der Karte hat, und dann noch jemand im Rambo von DDT mit auftreten durfte, ist das ja schon fast eine Kooperation, wenn man so sagen möchte. Ja, es war halt ne, so 10 Minuten, 11 Minuten DDT-Fun. Ne? Man hat den Gummiband-Spot im Tokyo Dome zeigen dürfen, ja. Was dann wahrscheinlich das Einzige ist, was im Kopf bleiben wird von diesem Match. Und ansonsten war es halt nettes Rumgerestle. Ne? Da macht man nichts falsch. Das ist jetzt so ein Match, was du auf der Tour wahrscheinlich irgendwo mal im Co-Main-Event einer etwas größeren Show sehen würdest. Hier ist es halt in der Pre-Show. Es ist das World Television Title Match. Das heißt, du siehst es auch auf New Japan World gratis. Da passt der Spot ja auch. Für Chris Brooks ist es sicherlich schön, dass er mal vor einer etwas größeren Crowd auftreten darf, wenn man bedenkt, dass er in kleinen Hinterhöfen irgendwo in England aufgetreten ist und sich dann halt, nachdem er sich komplett Japan hingegeben hat, dann auch da auftreten durfte. Tut niemandem weh. War sicherlich eines der Matches, was auch noch ein bisschen Charakter versprüht hat, dadurch, dass eben DDT-Quatsch mit dabei war. Muss jeder für sich selbst entscheiden, ob ihm das gefällt oder nicht. Ich bin ein Fan von, deswegen fand ich es ganz nett. ja, für die Pre-Show angebracht.
Ja, Dieter, was sagst du denn?
Kann ich komplett zustimmen. Hat großen Spaß gemacht. Also dafür auch, freut mich auch sehr für Chris Brooks. Und es war, wie gesagt, 11 Minuten 48, war ein gutes, kurzweiliges, spaßiges Ding und sehr schön. Phantasmo hat ja jetzt auch schon die nächste Titelverteidigung und ja, New Beginning ist ein Stichwort, lol.
Stimmt. Marcel, möchtest du da noch etwas hinzufügen?
Ich finde, die haben es gut hinbekommen, dass man dachte, ey, könnte es hier jetzt tatsächlich doch zu dieser Überraschung kommen, dass einfach ein DDT-Wrestler einen New Japan-Titel holt? Mhm. So, ich saß hier wirklich so und war so, ey, passiert das jetzt? Das passiert doch jetzt nicht wirklich, oder? Ist dann halt am Ende auch nicht passiert, leider. Aber ja, es war ein cooles Match. Und Chris Brooks im Tokyo Dome zu sehen, ist einfach so ein richtig Feels Good Man Moment. Vor allem, wenn man ihn halt aus Deutschland und so noch kennt. Solche Leute bei solchen großen Stages zu sehen, ist immer cool.
Ja, das hat mich auch mehr dann für Chris Brooks irgendwie gefreut. Ne? Geiler Boy und sowas. Ne? Schon oft live gesehen im UK. In Deutschland natürlich und sowas halt, ne? Cooler Typ, freut man immer sich, wenn guten Menschen gute Sachen passieren. Ja, Match habt ihr alles gesagt, war fun, ne? Flosch hat schon den DDT-Spot mit dem Gui-Band gesagt, im Tokio, mega geil auf dieser ellenlangen Rampe da, das war schon cool. Und
dieses lange Gummiband vor allem.
Ja, war schon cool und ja, hat Spaß gemacht, ja. Wenn Chris Brooks gewonnen hätte, wäre es sicherlich noch cooler gewesen, aber so ist es halt fein, geht das klar, tut keinem weh und als Pre-Show-Match finde ich das doch absolut fein. Da ging die Show regulär los. Ne, natürlich so ein bisschen noch so, ne, High-Package ist auch gerade wegen Tanahashi und sowas, ne, ist klar. Dann ging es mit einer kleinen New Japan-Tradition los, dem Rambo. Und natürlich diesmal kein einzelner Rumble halt, wie man das sonst so kennt, sondern die Never Six-Man-Titles standen auf dem Spiel. Warum? Es ist natürlich 10 Jahre Never Six-Man-Titles, denn bei Wrestle Kingdom 10, da wurden sie das erste Mal ausgekämpft, haben Toru Yano und die Briscoe Brothers diese Titel gewonnen. Ja, jetzt haben halt sich dann Jo, Master Wato und Toru Yano gedacht, komm, verteidigen wir die im Tokio-Dom. Okay, ne, ist dieser klassische Rambo halt, ne, man mag das oder man mag es halt nicht. Ich fand es halt okay, war cool, dass dann dass hier Zack und TMDK gewonnen haben, dann war aber auch so ein bisschen klar, gut, die gewinnen die Titel nicht morgen, den Tag drauf dann bei New Year Dash. Geht klar, war jetzt auch nicht so viel Spannendes dann dabei, ne, viel waren dann draußen. Sanada nochmal vielleicht herausgetreten mit seinem Outfit. Aber ja, Marcel, was sagst du denn?
Es war komplett egal. So, das Match lief halt so vor sich hin, hatte irgendwie wenig bis gar keine Highlights in meiner Wahrnehmung. War halt für mich langweilig und fad. So ein bisschen, als hätte man überlegt, okay, wie kriegen wir doch möglichst viele Wrestler auf die Card? Ja, okay, wir machen so ein Six-Man-Rumble-Match.
Genau, das war der Grund.
No. So fühlt es sich an, auch wenn es ja jetzt natürlich offiziell mit Jubiläum der Titel war, etc., aber ja, ich fand's Quatsch.
Flosch, wie fandest du es denn?
Hättest du jetzt nicht gesagt, dass das 10 Jahre Never Open Red Title wäre, hätte ich es nicht gewusst. Also erstmal danke dafür, Bildungsauftrag erfüllt. Aus den 24 Leuten, die auf dieser Card waren, hätte ich dir, glaube ich, eine wesentlich bessere Independent Card bauen können. Wenn ich sehe, dass da die Main Eventer des letztjährigen Tokyo Domes drin sind mit Zack Sabre Jr. und Shota Umino, mit 3 von den 4 IWGP Heavyweight Titelträgern des letzten Jahres, weil Hiroki Goto war ja auch noch drin, dann hast du halt Entrances über Entrances. Du hast dann den Grund, warum du Keisei Takeshi eingeladen hast, nämlich damit Rampage von Exile Tribe einen Tanz aufführen können. Ansonsten hast du halt da auch Yuya Uemura und Shota Umino weiter verheizt. Die Tag-Team-Champions waren hier drin. Also, ja, also wie Marcel schon gesagt hat, das war Hauptsache kreativlos die Leute auf die Karte kriegen. 20 Minuten. Dann hattest du auch bei einer Battle Royale oder an einem Rambo, wo du die Leute übers Top Rope wirfst, die Leute die ganze Zeit draußen und du wusstest gar nicht, wer noch im Match ist. Und am Ende gewinnen dann Zack Sabre Jr., Rio Iowa und Hartley Jackson, was ich schön finde, weil ich Hartley Jackson mag. Aber ja, das ist halt so ein persönliches Ding und nicht irgendwie yay, geil, sondern ja, super, mein komischer Fetisch für komische Indie-Wrestler wird hier abgedeckt. Aber ansonsten war das halt auch Zeitverschwendung der Extraklasse, ne? Und Entrances über Entrances und ist ja schön, dass die alle auf der Card sind. Da bevorzuge ich dann irgendwie meine Singles, Rumbles, wenn überhaupt. Ja, also wenn ich da sehe, wer alles hier echt verschwendet wurde, das tut halt im Herzen irgendwo weh, wenn dann Jake Lee auf der Card ist. Aber da kommen wir gleich zu.
Ja, ja, da hast du absolut recht. Stimmt, den Auftritt Kaizen Takeshi macht dann auch Sinn, dass der dann als erstes rauskommt, sein Team, damit er da noch ein bisschen also New Japan weiß schon ganz genau, warum sie den halt für Tokio Dome booken, ne? Also klar, ne? Ja, Fatih Jackson war es natürlich auch cool, ich mag den auch sehr, sehr gerne. Hat ja dann irgendwie auch auf X geschrieben, ja, hat jetzt 20 Jahre Japan gedauert, bis ich meinen ersten richtigen Titel oder meinen ersten größeren Titel gewonnen habe. Ja, cool für ihn. Ja, Zack mit so einem Never-Titel ist dann irgendwie ein bisschen komisch, ja. Ist okay, ist dann auch. Es sind halt die Never Six Mattel, also es juckt halt auch nicht so wirklich jemanden wieder. Und wenn in zwei Wochen irgendjemand fragt, wer sind diese Champions, weiß es halt auch keiner. Und daher ist okay. Dann kommen wir zu zwei Titeln. Sind die ähnlich relevant? Keine Ahnung. Double-Title-Match, das erste Double-Title-Match an diesem Abend. Nämlich um die beiden New Japan Frauentitel, nämlich den Strong Women's Title und den IWGP Women's Title. Shuri, die IWGP Women's Championesse, traf auf die New Japan Strong Championesse Saya Kamitani im besagten Double-Titel-Match. Dida, fang doch gerne mal an.
Das hat Spaß gemacht. Sie haben auf jeden Fall mehr Zeit bekommen als die prophezeiten 6 Minuten LOL. Und das war cool. Ich habe das schon an anderer Stelle gehört. Es war ein Stardom Main Event oder Top Match auf die Hälfte oder sogar teilweise ein Drittel der Zeit runterdestilliert. Und das trifft es halt ganz gut. Beide mit ihren entsprechenden Parademanövern. Und ich hatte da großen Spaß mit an der Stelle der Card. Das war gut, ganz gut launig. Und ja, die Überraschung ist tatsächlich, dass Shuri gewonnen hat gegen Saya. Saya hat danach auch gesagt, dass die jetzt mal einen Monat Pause macht. Habe ich jetzt nicht verstanden, dass sie dann deswegen den Titel verliert, aber vielleicht hat es auch was damit zu tun, wen können wir aufgrund des Strong Titles mehr in Amerika präsentieren. Und war gut.
Flosch, stimmst du diesem zu oder siehst du das anders als die da?
Weiß es nicht so ganz. Also, das Match stand ja schon unter relativ schlechten Voraussetzungen, weil man schon ein bisschen das gemunkelt gehört hat im Vorfeld und es schon pressekonferenzmäßig gesagt wurde, dass Saya Kamitani, dass es ihr nicht so gut gehen würde, dass sie eine Gehirnerschütterung hat und das ist schon so ein bisschen so, was passiert jetzt? Und dafür hat man dann trotzdem ein 12-Minuten-Match bekommen, man hat es sicherlich ihr nicht angemerkt irgendwie, dass sie wirklich richtig angeschlagen ist, weil dafür hat sie sich trotzdem gut auf den Kopf werfen lassen. Und ja, man hat dann halt aus den 12 Minuten das Maximale rausgeholt. Und ich würde behaupten, dass wenn das länger und auf einer Stardom-Bühne, eine dafür prädestinierte Bühne eben, auf der stattfinden würde, das auch nochmal wesentlich besser gewesen wäre. So war es das beste Match bis zum Zeitpunkt, wo es wichtig wurde und darüber hinaus auch noch ein bisschen in meinen Augen. Das lag aber auch daran, dass alles, was jetzt danach kommt, fragwürdig ist, sag ich mal minimal diplomatisch. Und dann hat man halt die großen Bomben alle rausgeballert und Shuri hat am Ende gewonnen, wie du schon gesagt hast. War das eine Überraschung, auch aufgrund des Bookings von Shuri in der letzten Zeit und Saya Kamitani als MVP und ganz klare Galionsfigur von Stardom, hätte man jetzt gedacht, okay, kriegt sie noch einen Titel. Ob sie nun bis Februar irgendwie wegbleibt oder nicht, ist dann ja relativ egal. Jetzt hat man auf jeden Fall eine Dame aufgebaut, die beide New Japan-seitigen Women's Title hat, sicherlich öfter in Amerika ist, als es eine Saya Kamitani ist. Und man hat eine potenzielle neue Herausforderin für Saya Kamitanis Stardom-Title aufgebaut. Kann man sicherlich drauf aufbauen. Wie gesagt, der utopische Wunsch ist halt, oh geil, 20 Minuten gibt ihn und lass das atmen. Aber man muss sich auch im Klaren sein, was das halt für eine Show ist, in welchem Rahmen das stattfindet. Und da kann man, so blöd es klingt, da kann man dann dankbar sein, dann 12 Minuten und ein gutes Match bekommen zu haben, weil das ist für die halt ein Freitag, ne? Deswegen, ich fand trotzdem bestes Match der ersten Hälfte, bis hierhin sowieso. Und gerne mehr und länger davon im nächsten Jahr.
Marcel, bitteschön.
Vielleicht eine unpopular opinion, aber für mich war das das Match of the Night. Also, gerade wenn man überlegt, welche Matches hinten raus noch gekommen sind. Aber mich hat das Match richtig abgeholt. Schönes Pacing, hohe Intensität. Ich war richtig gut unterhalten, diese kompletten 12 Minuten. Du hast auch die ganze Zeit immer das Gefühl gehabt, so, endet es jetzt schon? Endet es jetzt schon? Und das haben sie halt sehr, sehr gut hingekriegt, dass es in beide Richtungen hätte enden können. Noch gerade, wenn man jetzt nichts von diesem Gemunkel davor mitbekommen hat. Dadurch war das für mich halt richtig schön spannend. Hat Bock gemacht.
Ja, ich fand das für das, was es war, soweit auch okay, ne, klar, auf einer Wrestle Kingdom Card und sowas, auf so einer Stardom Card wäre das dann sicherlich auch nochmal ein anderes Match gewesen. Vielleicht hat man es aber auch extra genutzt, dass der Titelwechsel hier kommt, damit eine Saya weiterhin ungepinnt ist bei Stardom? Fragezeichen. Vielleicht ist das auch so ein bisschen der Hintergedanke, dass man es dann so macht. Also sie hat ja, glaube ich, verloren, aber halt ne, Titelmatches halt nicht und große Singles-Matches verliert sie halt nicht. Ich glaube, irgendwie seit 2 Jahren nicht oder so, ne. Dass man es irgendwie so macht halt und sowas halt, war ja eh komisch, dass sie dann den Strong-Titel hielt, wo sie eh World of Stardom-Titel ist, also dann war ja eh keine großen Einzelverteidigungen oder sowas halt. Von daher passt das schon mit dem Titelwechsel. Shuri ist super und die ist sicherlich, wie er auch schon gesagt hat, dann öfter in den USA zugänglich. Ist ja dann auch hin und wieder mal bei Ring of Honor gewesen. Ne? Ich glaube, jetzt gab es auch, Alex Windsor ist ja auch bei Stardom jetzt im Moment. Ich glaube, da gab es sogar die Challenge oder sowas. Das sehen wir dann sicherlich bei AEW oder bei Ring of Honor oder irgendwie sowas halt. Also, ne.
Oder halt bei New Beginning in USA.
Oder so, stimmt, stimmt. Wäre auch eine Idee, stimmt. Ja, gut, klar, durch den Strong-Title macht das ja dann sogar Sinn, klar. Da muss man ja auch noch ein bisschen was füllen. Stimmt. Ja, wer sich dann in dem nächsten Match alles demnächst zu AEW verzieht, das fragt man sich wahrscheinlich in den nächsten paar Monaten auch. es gab nämlich 5 gegen 5 Faction Warfare quasi, die Bullet Club War Dogs gegen das United Empire. Da gab es ja im Vorfeld 2 Fragezeichen. 1 wurde ja dann bereits enthüllt, nämlich Andrade El Idolo. Das zweite wurde dann hier bei der Show, das war dann Jake Lee. Ha, gut. ich fand das Match sogar per se gar nicht so schlecht. Es war okay. Es war aber auch irgendwie egal. Es hat dann irgendwie auch keinen interessiert oder sowas halt, ne? Und Jake Lee, ja, ist jetzt halt wieder da. Ich weiß nicht, ob das so viele Leute interessiert, dass er jetzt wieder da war. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt so ein großes Geheimnis war, dass er wieder, also dass er es ist, der es dann wurde, oder ob man das sich vorher so ein bisschen gedacht hat. Ich habe eher so auf Kira gedacht, aber der kam ja dann nach dem Match. Weiß nicht, war okay. Wie siehst du das, Dieter?
Ja, wir haben das hier zusammengeguckt und wir haben überlegt und ich sag dir, du, das ist Jake Lee, das ist Jake Lee. Und wir haben auch eher gelacht, vielleicht auch aus Verzweiflung. Man muss erstmal sagen, dass dieses Scheiß-Match, also es war irgendwie weird witzig, ja, aber dass dieses an sich egale Match 20 Minuten Entrance kriegt, ja. Dass David Finlay es nicht hinkriegt, mit seiner scheiß Railgun synchron zum Ton abzufeuern. Also so tun, dass er feuert. Schwierig. Andrade war dann auch, ich bin der Andrade, ich bin auch dabei.
Der hat einen Plancher gemacht nach draußen, der sah ja auch gar nicht schlecht aus.
Direkt ja, zu Anfang.
Ja, und wer hat denn auch da nicht gemacht in dem Match, oder?
Nee. Ja, Jake Lee, wie gesagt, lol. Wie gesagt, war alles hilarious. Und ja, also du musst darüber, es war irgendwie, wir hatten schon Angst, dass das Ding ja 20, 30 Minuten kriegt. 13 Minuten war ja dann okay, aber es gab auch 20 Minuten Entrance. Warum? Und nimm diese 20 Minuten Entrance, macht aus dem Match danach ein Titelmatch und du hast mehr Spaß. Und ja. Es war aber, wie gesagt, das United Empire hat gewonnen. Danach kam noch Francesco Akira zurück. Und Dinge passieren.
Marcel, was ist deine Meinung zu diesem Match?
Ich fand diese Gatling Gun fand ich super lustig. Ich kannte die vorher nicht. Ich weiß nicht, ob er die so regelmäßig benutzt oder nicht. Wir fangen an mit einem Brawl. Wird ein nettes Hin und Her, aber eben halt auch, wie gesagt, nicht mehr als ganz nett. So, ich sehe jetzt nicht ganz, warum das bei Cage Match hier nur eine nur eine 3,8er Bewertung hat. So schlecht war es jetzt nicht. Aber das ist halt so, Mensch, ja, das, ach Quatsch. Ich war bei einem bis darunter, 6,5. Das ist, denke ich, eine faire Bewertung. Ich war eben nur verrutscht. Ja, ganz nett, mehr aber auch nicht. Bin gespannt, was da jetzt passiert, gerade mit dem Aftermath, was wir noch gesehen haben. Das könnte durchaus interessant werden.
Die Hälfte der Gruppe wird ja dann jetzt auch zu AEW gerichtet. Also irgendwie Finlays Vertrag läuft ja aus. Der von Maloney anscheinend auch. Ne, Maloney ist nicht, aber Karl, nicht Karl Fredericks, heißt er. Klar, Connors, der war nicht im Match, aber der ist ja auch bei den War Dogs. Der läuft wohl bald aus. Gabe Kids dann ja auch. Ja, mal gucken, was da so geht. Ja, Flosch, möchtest du da noch was hinzufügen?
Ja, um ein wenig zur Gatling Gun Lore beizusteuern. Die hat er nur bei Wrestle Kingdom und letztes Jahr hatte er die, weil New Japan und Tekken eine Kooperation miteinander hatten und der Charakter Brian Fury hat in all seinen Cutscenes immer eine Gatling Gun. Und genau deswegen hat er die. Wer nicht? Ja, das ist tatsächlich der Grund. Letztes Mal sah es auch besser aus. Aber ja, also die Fans in der Halle fanden es toll und die mögen auch Jake Lee. Und ich nicht. Ich finde Jake Lee lächerlich und kann ihn nicht ernst nehmen. Ansonsten war es halt viel Heavyweight-Rumgeflippe, sag ich einfach mal so, wo die Leute sich gegenseitig ohne Ende ausgeschaltet haben und Moves ausgetauscht haben. Kann man machen, lockert sicherlich eine Card auf. Ich fand's jetzt okay, wenn du Jake Lee pushen willst, dann muss er das Ding auch gewinnen, was er hier getan hat. Francesco Akira ist wieder da, damit ist das United Empire auch wieder, ich sag mal, bei vollstmöglicher Stärke, wenn man noch den Will Ospreay-Angle von New Year Dash im Hinterkopf hat. Dass es da Entwicklungen geben wird, während sich ja die Bullet Club War Dogs offiziell aufgelöst haben und mit denen Unaffiliated dann sich affiliated haben und jetzt die Unbound Corporation sind und ja, keine Ahnung. Man braucht ein Face-Stable für ein Heel-Stable. Ich hoffe, das ist das Jahr, wo Callum Newman mich tatsächlich mal so catchen kann, weil ich ja sehe, dass New Japan eine Menge in ihm sieht. Ich freue mich, dass Henare wieder zurück ist, auch wenn ich sein Alpha-Mail-Getour auf Instagram jetzt nicht unbedingt abfeiere, ist er im Ring immer noch jemand, der ein bisschen mehr Intensität ausstrahlt als andere. Das tut jetzt grundsätzlich nicht weh, aber wenn du schon so einen Rambo hast, wo du unendliche Entrances hast und dann noch so ein Match, dann ist das vielleicht ein bisschen viel Entrances.
Ja, war dann auch wieder so ein bisschen noch, wir können noch auf die Karte packen, mach mal hier 5 gegen 5.
Ja.
Vielleicht sollten sie die Show umbenennen in Wrestle Entrances.
Ja, oh geil. Gar kein Wrestling, auch nicht schlecht. Ja.
Gar kein Wrestling, auch schön. Aber Flosch, du als Mainstream-Bevorzuger.
ja, klar.
Was glaubst du denn? Wird irgendjemand von denen überhaupt bei AEW landen? Und wenn ja, wer denn von diesen Menschen, wo man es so hört oder glaubt, vermutet?
Also auch Julia Maloney hat sich ins Gespräch gebracht und hat gesagt, oh, mein Vertrag läuft aus und die Ligen haben Interesse an mir. Also der Einzige, der hier irgendwann nochmal bei AEW auftritt, was ich glaube, ist Gabe Kidd, weil er es schon tut. Ja. David Finlay wird zu seinem Vater zur WWE gehen, wenn die WWE ihn will. Aber die Roster sind alle so voll und das sind jetzt alles nicht diese Überwrestler. Ich glaube, dass die halt besser bei New Japan aufgehoben sind und behaupte, dass die nur Gerüchte streuen, damit sie ihren Wert bei New Japan steigern. Anscheinend haben es ja Oscar und Yuto Ice schon geschafft und sich durch die Gerüchte, dass sie angeblich WWE-Angebote haben sollten, dass sie sich aus ihrem Young Lion-Vertrag hochgearbeitet haben zum richtigen Vertrag. Wenn das stimmt, gut gemacht, weil ich sehe sie eher bei New Japan als bei WWE oder AEW und es muss auch nicht jeder zu WWE oder AEW gehen, ganz ehrlich.
Ja, gerade bei der WWE würden die, glaube ich, komplett untergehen. Oh. Ja, die WWE und Tag Team Wrestling ist ja sowieso so eine Sache. Ne?
Sie gehen raus an die Modus in die Machine Guns.
Richtig. Also entweder die Teams werden halt nicht beachtet oder sie werden halt, sobald es funktioniert, gesplittet.
Ja.
Von daher ist es besser, wenn sie bei New Japan bleiben und vielleicht einmal so hin und wieder so einen Auftritt bei AEW haben, das wäre auch cool. Also vielleicht macht AEW mal irgendwie so ein Tag Team Turnier oder sowas, ein größeres. Und dann kann man da ja was deichseln.
Sehe ich genauso.
So, dann ging es weiter, weil man hat sich ja gedacht, Junior-Title-Matches, nö, machen wir nicht. Ich glaube, Doki ist aber auch verletzt, ne, wenn ich es richtig im Kopf habe. Machen wir aber ein Number One Contenders Match. Und da ja Sho und Doki auch noch Junior Tag Team Champions sind und die ja eh die Junior Tag League gewonnen haben, gibt's eh keine Challenger für die. Also ist Sho auch im Four-Way-Match. Gab's Number One Contenders Four-Way. Sho, Taiji Ishimori, The Bone Soldier, Kosei Fujita und El Desperado in diesem Number One Contenders Match. Doki war dann noch halt ringside, der hat dann da seinen Junior-Title, seinen Junior-Tag-Team-Title, seine Super-Junior-Tag-League-Trophy hat er da liegen und hat dann das Ganze von Sho auch noch entgegengenommen und hat dann da so ein bisschen gechillt, sich das Match dann angeguckt und auf Cageman hat das eine 3,80er-Bewertung, schon ein bisschen hart. Flush, sag doch mal gerne, wie das Match fandest oder sag doch mal gerne, wie du im Moment so generell zur Junior-Division von New Japan stehst.
Doki ist jetzt nicht unbedingt verletzt, der ist nämlich 24 Stunden später aufgetreten und hat seine Tag Team Titel verteidigt und verloren.
Gut, stimmt.
Aber ich weiß es doch auch nicht. Ich dachte, als Doki rauskommt, alles klar, irgendeiner von den Dudes im Ring wird jetzt sagen, alter Doki, sei doch mal kein Idiot und stell deinen Titel hier aufs Spiel. Nee, also hast du jetzt ein Number One Contendership Four-Way Match. Hä? Und dann war das, und dann hast du halt ein Four-Way-Match, was inhaltlich ja gut sein könnte, aber dann hast du halt Run-Ins ohne Ende und dann ist das mehr ein Preview für das Tag-Team-Title-Match am Folgeabend, anstatt dass man hier einen Number-One-Contender wirklich krönt. Und das ist dann El Desperado-Loyal geworden. Ich liebe El Desperado. Ich liebe ihn wirklich, ne, mit seinen Specialty-Shows und mit der Ausstrahlung, die er gerade außerhalb von New Japan hat, ist das echt ein Gewinn für die Promotion und für alles, was drumherum passiert. Aber du hast einen perfekt defined Kosei Fujita, der mit neuem Theme und so rauskommt, den die Promotion schon vor einem Jahr hätte pushen müssen und der ist halt ein Dude und wird gepinnt. Was soll man dazu noch sagen? Und jetzt gibt's El Desperado gegen Doki. Und Kosei Fujita hat die Tag Team Titel gewonnen, weil Robbie Eagles wieder da ist und Ichiban Sweet Boys rulen wieder. Also, das Match war jetzt nicht, wie auf Cage Match suggeriert, 3,8 Punkte. Das war jetzt kein unterdurchschnittliches Match. Aber wenn man mal guckt, was da alles so reingeworfen wurde, dann hast du da in eine Hühnerbrühe hast einen Schnitzel reingeworfen und dann passt das halt irgendwie nicht. Essen würde ich es auch, aber nicht gerne und ich würde nicht auf die Idee kommen. Und die Junior Division kannst du halt in die Tonne treten, ne? Dass da immer mal wieder gute Matches rauskommen, müssen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Aber du siehst ja an der Zielführung, wo das gerade steht. Und das ist halt mega traurig, weil du wirklich einige richtig gute Junior Heavyweights in deinen Reihen hast.
Ja, da stimme ich zu. Man hätte ja auch einfach so viel Potenzial, aber es ist halt irgendwie immer Desperado-Lol, es ist Hiromu-Lol. Ja, und Doki ist halt wieder auch so ein bisschen dabei. Ne? Man hätte ja Kosei Fujita auch so gut einfach pushen können, letztes Jahr nach dem Best of the Super Junior Sieg und dann hätten wir alle weniger Probleme. Ich stimme auch zu, da war ja dann irgendwie auch 12.000 Eingriffe, jeder und seine Mutter hat irgendwie eingegriffen, für jeden da irgendwie der Tech-Partner und sowas halt. Weiß ich nicht, brauche ich da auch nicht auf so einer Wrestle Kingdom Card, weiß ich nicht. Auf so einer anderen normalen Card wäre das sicherlich auch weniger aufgefallen, aber ja, keine Ahnung. Weiß ich, wie sieht Marcel das denn? Vielleicht sagst du uns jetzt, dass du die Juniors alle super geil findest und wir alle keine Ahnung haben.
Das sowieso, aber nein, Quatsch. Ja, das war halt so ein kurzweiliger Four-Way. So, ja, so ein bisschen so Card-Filler-mäßig. Hatte eine nette Abwechslung, jetzt aber auch nicht unbedingt herausragend. So, irgendwie, so, mir hat das Tempo und der Spannungsbogen halt irgendwie komplett gefehlt. So, das war halt so, ja, ob du das jetzt guckst oder ob du die Fußnägel schneidest, so kommt dasselbe bei raus. So ist beides irgendwie einfach nur so, ja, muss halt. So, deswegen, naja. Also, bin da vier, also diese 3,5, die es da hat, ist, die 3,8 meine ich, ist ein bisschen sehr heftig. So, keine Ahnung, wenn das Ding eine 5 oder eine 6 hat, dann ist das Ding, glaube ich, fein. Aber so, ja, ey, 7,5 Minuten. Ist halt passiert.
Dieter, hast du da noch was zu ergänzen?
Nö, hat er nicht. Nee, nee, ich musste mich auch erstmal entmuten. Ja, aber nee, habe ich nicht tatsächlich. Nicht, weil
dann war auch die Announcement, die da danach kommen, war dann auch schon fast wieder wichtiger und besser. Denn zum einen, das Death Pain Invitational kommt nach Amerika. Das Las Vegas Invitation ist es dann jetzt eher. Nach Amerika. Zum WrestleMania-Wochenende.
Mega Bock.
Ich habe auch Bock. Flosch und Marcel, die jetzt nicht so die Deathmatch-Gucker sind, die denke ich so, ja, fuck it.
Ich habe mir
heute zumindest die ersten 5 Matches von der letzten GCW-Show reingezogen. Objektiv war das ja nicht schlecht, aber abgeholt hat es mich ja tatsächlich nicht. Aber Deathmatches und ich werden keine langfristigen Freunde mehr.
Das macht dich schon mal doppelt sympathisch. Dude, das wird ja, also ich gehe nicht davon aus, dass das eine Deathmatch-Show wird. Das wird ja höchstwahrscheinlich eine Show, wo El Desperado ist, wo Jun Kasai ist, der wurde ja schon angekündigt, und dann halt GCW-Dudes. Und ja, stimmt. Beim Collective-Wochenende hast du halt schon 17 Shows, wo diese GCW-Wrestler und Freunde in 16 verschiedenen Formationen auftreten werden. Weswegen ich nicht so gehypt bin wie bei den Shows, die es jetzt in Japan stattfanden, weil da hat man halt aus dem Vollen schöpfen können. Aber vielleicht gibt es ja Jun Kasai gegen El Desperado, das war zweimal letztes Jahr fantastisch.
Ja, ich habe da auch nicht
El Desperado gegen Dr. Redacted rein.
Boah! Es wird ja auch ein Nick Gage-Comeback gemunkelt, ne? Also.
Naja, wenn es eine MDK-Show gibt, dann kann. Ich meine, okay, es gibt auch das Nick Gage Invitational oder Nick Gage, okay? Aber wenn es schon so eine MDK-Deathmatch-Show gibt, dann. Naja, gehe ich mal davon aus, dass er bis dahin fit ist, ne?
Ja, das stimmt.
Weil nach allem, was man hört, ist er wahrscheinlich besser, so wenn er nicht auftritt.
Grundsätzlich, das scheint ja auch eine Rehab. Ja, das ja, aber das scheint ja eine gute Rehab gemacht zu haben. Aber ich sehe auch gerade die Shows danach. Das heißt, also wenn man das jetzt als sein Negage Comeback wirbt, dann wird er nicht vorher wo auftreten wahrscheinlich. Ne? Dann egal.
Hast recht, ja.
Aber mal schauen, ja, ich habe da, also klar, ne, die Japan-Dinger sind halt irgendwie auch ein bisschen was Eigenes. Man macht es halt einfach, weil es cool ist und sowas. Ne? Desperado hat ja auch so ein bisschen so einen Hype mit sein, weil alles, was er außerhalb von New Japan macht, ist irgendwie halt cooler. Wie bei so vielen Wrestlern von New Japan. Aber ja. Ja,
Hiromu.
Genau. Ja, und die zweite Nachricht war dann, der G1 kommt zum Eröffnungstag in die USA.
Weil es beim letzten Mal so gut geklappt hat.
Ja. Und zwar in die Now Arena in Chicago, also da, wo jetzt World's End war.
Oh.
Ja, ist schon ganz schön ambitioniert, ne?
Ich wünsche New Japan viel Erfolg. Punkt.
Ja, also an für sich ist es ja cool. Ja, komm, für einen Tag G1 halt in die USA. Ja, Halle ist halt schon eine Nummer, ne? Also, ja, mal gucken. Und die US-Shows waren ja jetzt auch nicht so gut besucht die letzten paar Mal. Ich meine, die letzte ist ja jetzt auch schon fast ein halbes Jahr her oder irgendwie sowas. Die war ja auch irgendwie, da hat man sich ja dazwischen auch irgendwie relativ viel Zeit gelassen.
Von daher, und letzte ja. G1 war 2019 in Amerika.
Ja, das auch. Ja, ich meinte die letzte reguläre US-Show. Ja, die ist ja jetzt auch schon ein bisschen her. Ja, ich mache viel Erfolg, ja, genau, aber mal schauen, ja. Gut, dann haben wir dann so 2/3 hatten wir schon so abgehakt, beziehungsweise eigentlich 4/4, weil das letzte Viertel war dann halt das Aftermath vom Main Event. Never Openweight Title Match mit einem Debüt, das Debüt von Aaron Wolf, dem Mann, den sie als Signee angekündigt haben, während Marcel und ich in Japan waren. Notfallpressekonferenz. Ganz wichtig. Und ja, ich fand's super, dass Evil hat halt in der Pressekonferenz vorher gesagt, hör mal, Junge, wenn du verlierst, ne, dann musst du dir ja aber Glatze schneiden und schwarze Hose tragen für einen Young Lion. Dann bist du hier Pexi als Young Lion an von vorne, ne? Und Aaron Wolf hat halt gesagt so, ja, holt mein Bier, mach ich so, kein Problem. Und ja, da kam er halt raus, war auch cooler Auftritt, ne, in seinem Judo-Gi da, zieht das alles aus, man sieht direkt, ah, Haare kahl rasiert, schwarze Buchse, Young Lion Experience, let's go, dann auch noch mit keinem richtigen Entrance direkt zum Ring gesprintet wie die Young Lions und hat dann ein Match gegen Evil gehabt. Und ich muss sagen, ich fand das super. Also für das Debüt von Aaron Wolf, für sein allererstes Match, geht das klar. Ja, 7,26 von Cage Match passt. Kannst von mir aus auch auf 7 abrunden, ist das, glaube ich, auch nicht verkehrt. Gab eine Menge Judo-Throws für das ganze House of Torture, das war cool. Ne? Evil sieht dadurch auch jetzt nicht irgendwie kacke aus, weil er irgendwie von dem besiegt worden ist. Hat halt nicht ausgetappt, ist halt bewusstlos geworden im Inverted Triangle. Ja, ich fand das anständig, ich fand das ein cooles Match, auch eine coole Präsentation von Aaron Wolf. Mir hat das sehr, sehr gut gefallen. Dida, bitteschön, was sagst du denn?
Das hat richtig Laune gemacht, also das war richtig cool. Wie du sagtest, die House of Torture kam rein und alle kamen so rein Und Aaron Wolf wurde aber mit allen fertig. Dann musste Aaron Wolf noch durch den Tisch. Und Sanada kam wieder mit seinen großen Schuhen raus. Ich habe diese Schuhe übrigens mal gegoogelt. Fantastisch. Das ist ein Special, so eine Special-Geschichte gewesen. Die kosten mittlerweile auf dem Resale-Markt 750 Euro. Viel Spaß. Und
150 Euro ausgeben, wenn man scheiße aussieht. Muss man wollen.
Ja. Und du, das ist Sanadas Gimmick.
Ich weiß.
Oder war es auf jeden Fall. Mal gucken, was er jetzt bald macht. Und auf jeden Fall, nee, das war richtig cool. Aaron Wolf mit dem Frog Splash oder doch High Five Flow. Ich habe gesagt, das erinnert sehr an Walter damals. Und nee, das hat wirklich Spaß gemacht. Kann ich nicht anders sagen. Und die, die Zuschauer waren ja komplett drin. Also das kannst du ja auch nicht anders sagen. Und das war eins der Matches, was komplett im japanischen TV gezeigt wurde übrigens.
Ja, macht Sinn. Ist ja schon so ein bisschen so ein Nationalheld. Ne? Hat Gold in für Japan gewonnen im Judo. Da macht das ja auch Sinn. Losch, was machst du denn?
Ja, also ich bin ja absolut kein Fan vom House of Torture-Stick, jetzt nach all den Jahren auch. Aber man merkt halt, was das für einen Unterschied macht, wenn die Crowd tatsächlich drin ist und wenn das irgendwo zielführend ist, weil das Ziel dieses Matches war es, Aaron Wolf so zu positionieren, dass die Leute wissen, Alter, schaltet ein, der wird jetzt hier unser nächstes großes Ding. Oder ihr seht hier den Beginn einer großen Sache für uns. Und deswegen hat man das auch gut inszeniert, auch mit dem schon erwähnten Ausziehen des Gis und dem Haare abrasieren mit dem, was eben Evil angedroht hat. Und Aaron Wolf war halt einen Schritt voraus. Und so sah das halt auch in diesem Match grundsätzlich aus, und dass er es geschafft hat, alle außer Farley, weil Farley nimmt keine Bumps, hier wegzurollen, wegzuwerfen. Vielleicht sollte sich Aaron Wolf neue Freunde suchen, weil Jo und Master Wato jetzt nicht unbedingt die sind, die ich auf meiner Seite haben wollen würde auf der Rangliste, aber gut, muss er wissen. Ja, und dann war es halt ein Aufwärtsarbeiten gegen all die Smoke and Mirrors, weil er, halt Aaron Wolf in seinem ersten Match nicht verlieren durfte und die hat er gewonnen und das hat er auf solide und vielversprechende Art und Weise getan, auch mit seinen Würfen und so, mit seinem Angle Slam, seinem Olympic Slam, den er ja weiter Angle Slam auch nennen möchte, einfach zur Ehrung von Kurt Angle tatsächlich, was ich ganz lustig finde. Und dann auch einen coolen Submission-Move, ne, diesen Inverted Triangle auf dem Boden, wo du dir so denkst, alles klar, da kommt er halt nicht raus. Das sind halt Dinge, die ein Kampfsportler halt drauf hat, sodass man, ne, es ist jetzt kein Young Lion, der halt am Anfang einer Kampfsportkarriere steht, sondern es ist ein Goldmedaillengewinner im Judo. Das heißt, dem glaube ich, dass wenn er in einem Kampfsport dann antritt, der ja eigentlich alle Kampfsportarten beinhaltet irgendwo, dass er da sich halt auch, ne, schon ein wenig durchsetzen kann, weil das ja nun mal in einem Demü-Match einen Titel gewinnen ist ja schon mal eine Marke. Und deswegen, ich würde sagen, Aufgabe erfüllt. Es war halt trotzdem so ein House of Torture-Match mit allen positiven und negativen Sachen, sage ich einfach mal so. Und da bin ich halt gespannt, wie es da mit Aaron Wolf weiter im Alltag aussieht. Und das werden wir jetzt in den nächsten Monaten sehen. Der Alltag wird für Aaron Wolf weiter House of Torture sein.
Genau, denn erste Titelverteidigung ist Renner Rieder. Viel Spaß.
Doch toll. Marcel, was sagst du denn?
Ich fand es tatsächlich gar nicht gut. Also gerade dieser House of Torture-Bullshit hat mich super genervt.
Ja, Hass, ich mag's. Ja, geh drauf.
Ja, also... Und auch Aaron Wolf hast du angesehen, okay, das Potenzial ist da, aber er ist halt noch komplett grün. Das war jetzt sein erstes Match. Das würde ich tatsächlich an der Stelle auch gar nicht so negativ bewerten. Ne? Weil, wie soll man jemanden bei seinem ersten Match wirklich ernsthaft bewerten? Hätte meiner Ansicht nach auch ein Stück kürzer sein können. So, wenn das Ding 10 Minuten geht, dann ist das, glaube ich, nochmal ein Stück besser. Ja, wie gesagt, meins war es nicht. Gerade das House of Torture, heißt, der Bullet Club wird aufgelöst, aber so ein Müll wie das House of Torture darf weiter existieren. Herzlichen Glückwunsch. Schön, dass ihr damit Spaß hattet, ich nicht.
Ja, also grundsätzlich finde ich diesen House of Torture Müll ja auch kacke, aber es hat halt hier irgendwie gepasst, finde ich, weil es hat halt geholfen, einfach Aaron Wolf als Babyface overzubringen, ne? Der halt da die ganzen Dudes da wegkloppt, ne? Gibt nochmal Pops, weil er jedem halt so einen Judo-Wurf halt, halt dann irgendwie verpasst und, ja, für ein Debüt geht das schon klar, aber man muss natürlich gucken, wie es jetzt halt weitergeht und sowas halt, ne? Wird da, glaube ich, dann auch jetzt bei der Yuji Nagata Show da mit Yuji Nagata und sowas Team. Wunder. Der Judoka, der darf mit dem Ringer und sowas Team halt, ne? Ja, krass. Ich will einfach irgendwie so ein Heavy-Dude-Wemserei-Team irgendwie mit Oleg Bolton oder sowas irgendwie sehen. Einfach, wo die zwei Dudes, die einfach andere Dudes durch die Gegend werfen. Das reicht mir schon, also, weißt du, wenn man den in so einem Stil irgendwie wirft, einfach so plässen und sowas, Backdrop so ein bisschen. Ach, dann wird das schon fein, dann wird das schon irgendwie.
Ja, mal gucken, was geht. Ich grätsch schon nochmal rein. Ich bin da komplett bei Marcel. Gefallen hat es mir auch nicht, rein vom Inhaltlichen her. Bloß, ich wusste im Vorfeld, dass das hier Bullshit werden wird und höre dann eher so ein bisschen das, was die Crowd will und hoffe, dass das ein guter Start für eine Karriere ist, wo er dann vielleicht was bringt, wo ich dann Spaß dran habe. Aber ne, House of Torture, da bin ich komplett bei Marcel. Je früher die weg sind, desto besser.
Vielleicht ja auch schon bald, weil Ewe schaut sich ja anscheinend nach anderen Optionen um, was man so hört.
Das ist ja gut für ihn, gut für uns.
Hey, vor allem ist es gut für uns, weil wir sehen ihn eigentlich bei New Japan und bei AEW wird er nicht landen, weil Tony Khan kein Fan von ihm
ja.
ist.
Ja, Tony Khan hasst ihn, das finde ich auch gut.
Auch zu Recht, weil ich finde ihn nämlich auch richtig kacke.
Ja, aber vielleicht, ich glaube, das ist ja auch sowas, das, was du schon eben gesagt hast, Flosch, vielleicht auch einfach wieder so ein bisschen. Ich benutze das einfach, um meinen Wert innerhalb von New Japan zu steigern,
wenn man die Gerüchte. Ja. Man muss dazu sagen, Evil hat es auch letztes Jahr oder vorletztes Jahr schon mal gemacht und kam nach einer Woche wieder zum House of Torture.
Ja, das machen genau, sie doch alle.
Ja.
Machen sie doch alle. Natürlich. Wer erinnert sich nicht an Jay White, der nach seinem verlorenen Wrestle Kingdom Match da eine existenzielle Krise hatte und dann kam er einen Monat später wieder und ja, alles wieder so, wie es war. Also.
Das war so eine starke Promo, da hat man halt null draus gemacht.
Monat? Tag?
Ja, stimmt. Ja. Von daher, ja, mal gucken. Jetzt hat ja auch Präsident Ace ein bisschen Zeit, sich um anderes zu kümmern, wo er nicht mehr wrestle. Vielleicht nimmt er auch mal, na, hat er vor einem Jahr auch schon gesagt, dass er das House of Torture beenden will. Gut. Machen wir mal lieber weiter. Co-Main Event, zweite Double-Title-Match, der IWGP World Heavyweight Title, getragen von Konosuke Takeshita. Und der IWGP Global Heavyweight Title, getragen von Yoda Tsuji, standen beide auf dem Spiel. Dida, fang doch mal bitte gerne an.
Ja, dieses Match, das hat großen Spaß gemacht. Sie haben es echt klasse gemacht, das war toll. Was mich bei dem Match tatsächlich gestört hat, auch bei vielen Matches, auch beim Main Event, weißt du hast da Wrestle Kingdom, du hast da einen ausverkauften Tokyo Dome, du hast da diese dicke Stage. Aber alle Entrants sind wie immer. Also alle Entrants sind wie immer. Du hast keinen Special Entrance oder so. Weißt du, nicht mal. Gut, beim Rambo-Match musst du jetzt auch nicht Shota mit dem Motorrad rumgefahren kommen. Aber nee, du hast ja gar nichts. Und das war erstmal schade. Ja, bei Takeshita war auch nicht Don Callis mit, sondern wie immer bei New Japan war es Rocky Romero. Der ist auch überall dabei.
Und, ich bin der Rocky und ich bin auch dabei.
Gewusst wie? Business kann er.
Ha? Du, der verdient mit wenig mehr Geld als wir alle zusammen wahrscheinlich, mit wenig. Also.
Und auf jeden Fall, die ersten 10 Minuten waren so ein bisschen, ja, wir müssen die Fans mal wieder atmen lassen, weil die so drin waren im Ding davor. Ja, und dann ging's los. Also, dieser Gene Blaster von Tsuji, als Takeshita da mit dem Rücken zu ihm stand und dann einfach in die Ringecke geknallt ist, holy shit. Auch selbst der Gene Blaster von Takeshita da selber war krass. Also die haben sich richtig gegeben. Ich hatte großen Spaß damit. Tsuji, super gut. Er hat da auch klar gewonnen. Das Finish war großartig, dass er quasi den Outsider, wie Tsuji ja selber sagte, mit dem New Japan Young Lion Supermove besiegt hat. Und ich fand's großartig, 29 Minuten. Ich bin gespannt, wie jetzt die Titelreign wird. Das erste Match wird ja fantastisch. Und seine erste Verteidigung für den Global Title steht ja auch schon fest. Juhu. Und ja, mal gucken, wie er sich jetzt als Champion auf jeden Fall macht. Aber er hat ja schon was, auf jeden Fall, er hat ja schon Steine ins Rollen gebracht, sagen wir mal so.
Ja, definitiv. Ich übernehme einfach gerne gerade mal. Ich fand das super, ich fand das richtig gut. Geiles Hin und Her, auch ein schöner kleiner Moment einfach mit dem Armband von Nakamura, was Takeshita trug, was er von ihm bekommen hat, weil Nakamura ja physisch nicht da sein durfte, weil er musste ja eine Minute lang mit Tamatonga reden bei SmackDown.
Nicht mal eine Minute. Ja. Er sagt irgendwie drei Sätze auf Japanisch und verpisst sich wieder.
Tja, schade. Ja, aber dann wenigstens war er in Spirit halt da, dann geiles Hin und Her, ne, dann einmal Finisher-Tausch, ne, der Gene Blast von Takeshita, der Raging Fire von Yota Tsuji, ich war da super drin, ich hatte da richtig Bock drauf, das war geiles Hin und Her. Und dann mit dem Boston Crab hat Yota Tsuji das Match gewonnen, geile Scheiße. Yota Tsuji dann auch jetzt World Heavyweight Champion, beziehungsweise der 87. IWGP Heavyweight Champion, richtig und wichtig. Der Fourth Belt ist wieder da. Können wir gleich gerne nochmal drauf eingehen, nachdem der Rest gesprochen hat. Aber ich fand's super, ich war da mega drin. Tsuji jetzt an top. Man kann jetzt argumentieren, vielleicht auch zu spät. Aber ja, immerhin jetzt da. Geiles Match. Für mich auch zweitbeste Match der Show dann halt. War richtig stark. Flosch, was sagst du denn?
Ja, ein Match der zwei Hälften, ne? Das ist ja so ein richtig typischer New Japan Big Event, Main Event. Wo die erste Hälfte halt sehr gemächlich ist, um die Crowd wieder runterzukriegen, Fragezeichen, ist halt, passiert halt öfter, um dann halt in der zweiten Hälfte oder in den zwei letzten Dritteln, wie auch immer, die Big Bombs auszupacken und dann halt Raging Fires, Lariats, Knee Strikes und Gene Blasts sich auszutauschen. Und da stieg es dann halt dementsprechend auch an. Sehr, 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 sehr klassischer Main Event in dem Falle. Auch hier wieder New Japan hatte eine Aufgabe, nämlich Yota Tsuji tatsächlich dann zum Flaggenträger und zum Gesicht von New Japan zu machen. Das haben sie dann auch mit dem Finish auf sehr beeindruckende und klare Art und Weise geschafft. Nicht nur, dass sie dann halt beim quasi One-on-One-Cowboy-mäßigen Face-Off Knee-Strike gegen Gene Blast dann einfach mit Air Takeshita dann zerfetzt wurde in zwei Teile, sondern dann eben noch mit dem New Japan-Move schlechthin, der Boston Crab, und der Aufgabe von Takeshita dann beide Titel eben vereinigen konnte. Ihr habt das Ganze schon mit dem World Title und dem Heavyweight Title erwähnt. Ich glaube, wenn du keine New Japan Main Event magst, dann ist das auch wieder so ein Match, wo du sagst, ja, ist nicht meins unbedingt. Aber wenn du dich halt drauf einlässt, beziehungsweise wenn das so dein Shit ist, dann ist das halt, dann schlägt das genau in diese Kerbe rein. Ich persönlich brauchte dieses Match auch zu dem Zeitpunkt so ein bisschen, weil so richtigen Banger hatten wir auf der Card bis zu dem Zeitpunkt nicht. Die Frauen jetzt mal außen vor gelassen, die haben dann das maximal echt rausgeholt. Aber man erwartet dann halt auch so ein bisschen was. Und nachdem man im letzten Jahr mit Shota Umino gegen Zack Sabre Jr. so ein mieses World-Title-Match in meinen Augen hatte, hat das hier dann tatsächlich dann auch der Aufgabe gerecht eben wirklich einige Kohlen aus dem Feuer geholt. War ein fantastisches Match, fand ich dann am Ende auch insgesamt sehr, sehr rund und war dann eben auch glücklich, Yota Tsuji hier als Champion zu sehen. Wurde dann ein wenig die Freude getrübt, als sich dann Jake Lee dazu gesellt hat und sich dann als Number One Contender eben ja präsentiert hat. Cool. Erinnerte so an Kenta, ne, an Naito.
Ja, habe ich auch direkt gedacht.
Wenigstens war es nicht das Ende, sodass es nicht die letzten Bilder sind, die so im Kopf bleiben. Ja, jeder muss selbst halt denken, was er von Jake Lee halten soll. Ich find's schwach, aber wenn man ihn pushen will, dann muss das der nächste Schritt sein. Aber natürlich wird Yota Tsuji nicht gegen ihn verlieren, um Gottes Willen. Wir werden jetzt nicht den Jake Lee-Schock sehen und das ja und eine neue Ära damit einleiten, sondern wichtig ist, dass Tsuji jetzt erstmal der Mann ist, der bestimmt was passiert, weil dass er sich erstens verdient hat und zweitens New Japan das nötig hat, Yota Tsuji jetzt auch wirklich als Main-Eventer etablieren zu können. Und da hat man ganz gut das Ganze mit diesem Match eingeleitet.
Absolut. Marcel, dann darfst du noch gerne.
Also, ihr habt eigentlich mit allem recht, was ihr sagt. Es war zweifelsohne, war das ein richtig gutes Match. Schöne Intensität, schöne Härte. Aber bei mir ist das alles nicht angekommen. So, also auch die Spannung kam bei mir nicht rüber. Diese Highlight-Momente, von denen ihr gerade gesprochen habt, die haben mich irgendwie kalt gelassen. Und dadurch bin ich da halt nicht so reingekommen, beziehungsweise hat es mich nicht so abgeholt, wie es dann euch anscheinend abgeholt hat. So, ich sehe, dass das Match hier irgendwie eine 5 Sterne bekommen hat. Für mich ist es das nicht. Aber das ist dann halt auch einfach ganz klar sehr subjektiv und weniger objektiv in der Bewertung. Ja. Also, meins war es nicht. So, aber so ist das manchmal. Man kann nicht alles mögen.
Ja, das ist ja auch okay. Und Tsuji hat ja dann auch gesagt, ne, hier, ich will jetzt hier die klare Trennung mit den Titeln, ne? Der Global Title soll jetzt hier für die Foreigners sein, die in den USA und sowas hier halt, ne, und nicht für die Mainstays hier, die auch Haupt hier bei New Japan sind und antreten. Und der World, da zu dem Zeitpunkt noch World Heavyweight Title ist dann halt, ne, für die richtigen New Japan Stays und sowas halt, ne, für die Leute, die auch bei New Japan sein wollen, die halt hier kämpfen wollen, die hier in der Top-Position kämpfen sollen, nicht für die das hier hinterhergeschmissen bekommen. Hat dann auch bei New Year Dash direkt gesagt, so, ne, oder hat ja im Vorfeld auch schon gesagt, so, ne, wenn ich gewinne, dann hole ich die Fourth Version wieder. Er hat sein Wort gehalten, er hat sie wieder geholt. Das Internet ausgerastet, zum Glück, war schon ein sehr geiler Moment, ne, als er dann da mit dem Titel war. Ah, war schon cool.
Definitiv.
Ja. Und dann, gab's doch das eine Match. Das letzte Match von Hiroshi Tanahashi. Sein Retirement-Match hier im ausverkauften Tokio-Dom. Der Grund, warum der Tokio-Dom ausverkauft ist oder wurde, gegen natürlich seinen Longtime-Rival Kazuchika Okada. 10 Jahre auf den Tag genau nach ihrem letzten Wrestle Kingdom Main Event oder ihrem letzten Wrestle Kingdom Match generell. Ja, wer möchte anfangen? Freiwillige vor.
Ja, dann würde ich halt einfach an.
Ja, mach mal, genau.
Ich fand es tatsächlich recht unspektakulär. Die haben halt so ein bisschen damit gespielt, dass Okada natürlich noch der deutlich fittere ist und dass er Tanahashi halt so komplett einfach aus dem Leben prügeln will. Tanahashi will aber trotzdem einfach partout nicht aufgeben, die üblichen Comebacks in solchen Matches. Für mich persönlich ist nicht ganz so viel passiert, kann aber auch daran liegen, dass ich vielleicht viele Anspielungen, die sie gebracht haben, einfach nicht verstehe oder nicht kenne, weil ich halt noch nicht so viel New Japan in meinem Leben geguckt habe, wie die meisten anderen. Deswegen, das war cool, das war ein würdiges Match zum Abschluss einer Karriere. Aber war jetzt nicht mein großes Highlight.
Gerne der Nächste.
Ja, Dieter, bitte.
Ja, das war großes Kino. Es hat großen Spaß gemacht. Ich fand's geil. Es ging ja schon los. Der Coindrop kommt. Aber es kommt die AW-Theme von Okada. Crowd gar keinen Bock. Und Tanahashi kommt zur Tanahashi-Theme raus und das war halt erstmal wieder Okada gegen Tanahashi, natürlich nicht wie damals. Und ich fand es auch besser als das letzte Match von den beiden, das war ja vor 2 Jahren dann, genau. Und wie gesagt, Tanahashi hat hier alles ausgepackt. Es gab den Kinshasa, es gab was gab es denn noch? Kinshasa.
Ich glaube, den PK von Sleeper und PK von Shibata.
Ja, genau.
Könntest du die bitte so nennen, wie er bei New Japan heißt, der Bomaye, bitte.
Bomaye, Entschuldigung, meine ich doch. Entschuldigung. Tut mir leid, also Bomaye, meine ich doch. Ich weiß auch nicht, wie ich auf Kinshasa gerade kam. Ich hab diesen Namen original locker. Ja, seitdem Dings wahrscheinlich jetzt auch bei WWE ist, nicht mehr gesagt. Keine Ahnung.
Aber ja, aber so heißt er tatsächlich. Ich muss mich auch nochmal dran erinnern, ja? Richtig.
Wisst ihr denn auch, ganz kurzer Abdrücker, wisst ihr auch, warum der so heißt?
Ist weil. Omaye?
Nee, der Kinshasa. Der Kinshasa. Das ja, ist, weil,
das ist da, weil der Kampf von Ali stattgefunden hat in Kinshasa. Das
genau,
ist die Stadt
genau.
im Kongo oder so, ne?
Genau. Weil Boumaier ist ja der Schlachtruf von Ali und Kinshasa war die Stadt, wo der große Kampf war, genau.
Okay.
Ja, das ist ja, aber Dina, mach gerne weiter.
Naja, es war wirklich einfach großartig. Es hat einfach Spaß gemacht. Und man wusste, ey, nach dem Ding ist Tanahashi auf jeden Fall vorbei. Du hast ihm auf jeden Fall angesehen, dass ja, dass da die Patronen leer waren, auch mit seinen da mit den Dragon Screws und mit den Dragon Blades, Sling Blades, nicht Dragon Blades, Sling Blades. Aber ich hatte da großen Spaß. Ich war in den 33 Minuten richtig drin. Auch wenn es am Anfang kurz ein bisschen gedauert hatte erst, aber es war auch so dieses, es ist jetzt gleich wirklich vorbei. Also ich habe es auch irgendwie zuerst gar nicht gecheckt, weil ich gucke jetzt auch schon, boah, wie lange gucke ich jetzt New Japan richtig? 12 Jahre, also da hat man Tanahashi schon ein paar Mal gesehen. Und großen Spaß. Es gab natürlich mehrere Rainmakers. Und Okada hat aber auch den Tokyo Dome verzückt, nachdem es erst eine, wie ich sie so schön nenne, Rainfucker-Pose gab, gab es auch die Rainmaker-Pose. Herrlich, im vollen Tokyo Dome, nochmal geiler. Und dann hat Okada das Ding halt einfach gewonnen. Und also wie erwartet. Und das noch emotionalere sollte ja danach kommen. Aber jetzt gerne erstmal. Flosch.
Ja, ich habe erstmal eine Frage. Marcel, wie lang guckst du oder wie intensiv guckst du New Japan?
Ich habe, glaube ich, wenn dann so immer mal wieder reingeschaut, jetzt mittlerweile, gerade auch seitdem wir in Japan waren, Joe und ich, halt deutlich regelmäßiger, aber so nie intensiv bisher.
Okay.
Also, keine Ahnung, seit einigen Jahren verfolgt man das so ein bisschen, auch je mehr man generell Wrestling guckt, dann kommt man ja New Japan eigentlich nicht vorbei. Aber bin jetzt nicht der Die-Hard-Fan oder jemand, der sehr, sehr viel gesehen hat.
Okay, verstehe. Weil du hast ja vollkommen recht, was das Match angeht. Das war ja insgesamt relativ unspektakulär. Also, das war weit davon, das athletischste von den Tanahashi- und Okada-Matches zu sein. Und ich war auch im Vorfeld so ein bisschen. Ja, ich weiß nicht, ob ich es nochmal brauchte, weil, wie schon erwähnt, wir hatten das ja schon auf der Retirement-Tour von Okada. Nämlich in Amerika. Und da dachte ich, okay, das ist jetzt abgehakt und war dann auch erst so, na, kriegt man doch auf der Nakamura-Tour, ja, doch nicht, ist doch Okada. Dann weißt du, okay. Aber als es dann so stattgefunden hat, dachte ich mir so, okay, das fühlt sich jetzt warm und mollig an. Wie so, oh, das fühlt sich wie so eine Decke an, die kenne ich, oh, das ist schön hier. Und dann hatte man so die ersten Matches und es fühlte sich vertraut an, ne, und die ersten Minuten, und es fühlte sich recht vertraut an. Und du hast so ein bisschen gemerkt, okay, das ist alles ein bisschen langsamer und Tanahashi ist halt älter und auch er hat gesagt, ich bin müde und das ist zum Glück mein letztes Match und so weiter. Und Okada war halt IW Okada. Und das hast du halt von Anfang an gemerkt, kam mit One OK Rock raus und halt sich so verhalten, wie er es halt auch bei AEW tut, was ja nun mal nicht so unterschiedlich zu New Japan ist, aber eben doch ein wenig anders und bitterer. Und dann ging es so langsam los, wo die Fans auch richtig reingekommen sind, ne, mit dem 20-Count beispielsweise, ne, wo ich nicht gedacht hätte, dass ein Tanahashi es doch nochmal schafft, weil ich ihn habe gehen sehen schon. Ja. Aber trotzdem hat Tanahashi dann die großen Moves gezeigt, hat den Crossbody nach draußen zum Beispiel auch gezeigt, das letzte Mal in seiner Karriere. Richtig dann nochmal eben, wie gesagt, alles ausgepackt hier. Und dann ging es halt im Ring so langsam los und mich hat das Match dann vollkommen hundertprozentig abgeholt, als er quasi seine Buddies gechannelt hat. Und dann hat er den PK gezeigt, dann hat er den Boumaier gezeigt. Und dann springt er halt auch übers oberste Ringseil für den Highfly-Flow, was er in dem letzten Jahr nicht hingekriegt hat. Und du hast so gemerkt, alles klar, er fühlt's, jetzt schafft das. Und da war ich dann halt auch tatsächlich drin. Also ein Kloß hatte ich sowieso das ganze Match im Hals. Aber da war ich dann halt tatsächlich drin. Und dann gab's halt so die letzte Phase, wo ich sage, die muss ich vor alten Tanahashi-Okada-Matches nicht verstecken. Was High-Fly-Flows angeht, was Kickouts angeht, was Rainmaker angeht. Dass es halt so weit gehen musste, dass Okada dann halt sein AEW-Dasein ablegen musste und halt die richtige Rainmaker-Pose zeigen musste und sagen musste, nee, ich bin halt Okada. Und ihn dann halt weggefetzt hat mit dem Rainmaker. Und das ist halt so ein poetisches Ende für diese Rivalität dann eben auch, die Okada gemacht hat, die Tanahashi dann eben, wo Tanahashi dazu verholfen hat, dass New Japan eben in dieses goldene Zeitalter ab dem Rainmaker-Shock gekommen ist. Und deswegen, ich habe eine ganz andere Verbindung dazu. Ich verfolge Hiroshi Tanahashi, seitdem ich einzelne Matches 2007 auf irgendwelchen shady Internetseiten mir runterladen konnte. Und das war dann mit seiner erste Titelregentschaft, bevor dann Nakamura das Ding gewonnen hat und der dann das Ding von Kurt Angle sich geholt hat, als Brock Lesnar sich das Ding geklaut hat. Und hast du nicht gesehen, was für eine Scheiße alles passiert ist? Und dann eben dieses ganze Durchleben dieses Rainmaker-Schocks und dieser Ära, was alles dann kulminiert in diesem letzten Match eben. Und deswegen, ich kann komplett verstehen, wenn man sagt, ey, das ist doch jetzt echt nichts Spezielles. Und das ist vollkommen richtig. Und deswegen guck dir mal die Wertung an. Da steht jetzt bei wie viel? 9,7 oder so bei Cage Match? Was vollkommen irre ist.
9,69.
Nee, das ist nicht realitätsnah. Aber ich verstehe die Leute, die dann halt 10 draufgeben, weil das ist halt so ein Match, das kannst du, wenn du das aus dieser emotionalen Brille quasi bewertest, ja klar ist das beste Match. Was soll da noch drüber gehen? Letztes Jahr war das für mich Hiroki Goto gegen Zack Sabre Jr., weil ich Hiroki Goto seit 2008 liebe und er endlich den Titel gewinnt. Das kann ich nicht objektiv bewerten. Und das ist halt Tanahashis letztes Match gewesen. Ich war da super drin. Ne, wenn ich irgendwann mal sage, okay, ich gucke mir das jetzt aus neutraler Sicht an wahrscheinlich, dann okay, das war halt ein nettes Match. Aber es war halt das Best-of, ne? Und das mit einem kaputten Tanahashi und mit einem Okada, der halt, ich sag mal, wenn er sich anstrengt, ist er immer noch einer der besten Wrestler der Welt. Aber das tut er halt eher selten, weil er es sich erlauben kann. Und das hat mich halt aber auf emotionaler Ebene halt unglaublich mitgenommen. Und deswegen auch für mich ein Match, was ich sicherlich am Ende des Jahres irgendwo mit beachten muss, wenn ich meine Top 10 zusammenstelle.
Vielen, vielen Dank für diese Umschreibung. Ich fand's auch super. Also ich war da auch krass emotional einfach drin. Für mich ist das eines der besten Matches, die ich je gesehen habe. Nicht aus dem wrestlerischen Kontext, sondern einfach aus dem kompletten Drumherum halt. Ne? Für mich ist das auch eins, oder vielleicht sogar das beste Retirement-Match, was ich gesehen habe, weil ne, hier wurde nochmal alles rausgehauen oder sowas. Ne? Klar, ein bisschen Best-of, aber halt mehr als auch nur, dass es die Best-ofs und was war. Ne? Dann, ihr habt es schon gesagt, ne? Es gab den Sleeper mit dem PK von Shibata, den Bomaier gab es, ne, hier der Zyklus der drei Musketiere wurde damit halt, oder der neuen Musketiere, wurde damit wieder abgeschlossen halt, ne, Highlights aus den vorherigen Matches mit allem drum und dran, das war halt einfach fast perfekt, ne, also ich fand das auch mega, das war einfach so ein geiles Ding, ne, also ich kann da jeden verstehen, der sagt hier, Höchstwertung, 5 Sterne, 10 von 10, wie auch immer man das nennen will, oder was für ein Bewertungssystem du bevorzugst, geht mir genauso, geiles Ding, geiler Abschluss, war wirklich super. Ja, und dann hat er
Meltzer hat ja sogar 6 Sterne vergeben.
Ja, meiner Meinung nach zu Recht.
Heutzutage aber, musst du da aber auch nur umschubst und der gibt 4 1/3. Also vertraue ich lieber auf eure Meinung als auf seine.
Ja, das ist richtig, danke. Das stimmt, aber ey, ich fand das schon super. Ja, und dann hat im Tokyo Dome halt irgendjemand fett angefangen, Zwiebel zu schneiden, ne? Da ging es ja jetzt wirklich los. Ich glaube, das war auch nochmal irgendwie eine Dreiviertelstunde oder sowas, ging das halt alles. Aber war schon krass. Ne? Das ganze Roster hat sich, oder ein Großteil des Rosters von Young Lion zu Champion zu wem auch immer, hat sich da halt um den Ring versammelt. Alle Blumen, ne? Dann kommt erst wohl Ospreay raus, ne? Mit seiner. Nee, Jay White war der Erste, glaube ich, ne?
Ja, Jay White war der Erste.
Jay White, da ja auch noch ein bisschen als Überraschung und sowas, aber es macht ja Sinn, ich meine, die haben ja auch eine krasse Verbindung zueinander, das war halt, ne, dieses Senpai Kohai, das kommt ja nicht von irgendwo her halt, ne, hat er auch im Ring eine krasse Vergangenheit, Jay White hat seinen ersten IWGP-Title von Tanahashi gewonnen, sowas halt, ne, da kam Will Ospreay, da kam Kenny Omega mit Kota Ibushi, da war ganz vorbei, war auch krass. Keiji Muto und Fujinami durften auch nochmal kommen. Die haben dann noch ein Selfie gemacht mit Tanahashi im Ring. Okay. Shibata kam rein. Dann war nochmal vorbei. Ne? So Shibata kam raus. Dann ne, geht er in den Lockup mit Tanahashi. Oder zieht sein T-Shirt vorher noch aus. Ist quasi nochmal kurz face geturnt. Ne? Kurzes Chop-Battle. Das war auch richtig schön. Also so. overall das ganze Ding, das war einfach toll, irgendwie so ein schöner Moment, ne, Pipi in den Augen halt, ne, das war einfach toll, also geiles Ding, dann am Ende noch halt, ich weiß nicht, wie seht ihr das, ich fand's super.
Ich habe mir tatsächlich das Ende nicht wirklich angeguckt, so, dafür war ich dann halt auch nicht emotional genug drin, dass ich gesagt habe, ja, okay, lass sie das machen, hab dann nebenbei irgendwie was aufgeräumt, beziehungsweise vorbereitet, was ich danach machen musste, deswegen. Da war ich dann raus.
Ja, ich nicht.
Ja.
kann ich verstehen, wenn man. Ich habe jetzt zum Beispiel auch. Ich gucke mir keine Memorial-Ausgaben von Wrestlern, die gestorben sind, sowas, weil ich. Weiß ich nicht, das tangiert, also nicht, weil ich herzlos bin, sondern weil ich weiß, ich brauche jetzt nicht eine Stunde irgendwie so rumheulen. Das ist halt nichts für mich, dann bin ich K.O. Sondern wenn ich gar nichts mit den Leuten zu tun gehabt habe, dann skippe ich das. Das verstehe ich vollkommen. Aber Tanahashi war halt für mich so ein Wrestler, alles klar, da gibst du dir das richtig. Und erstmal kam das ganze AEW-Kontingent raus, ne? So wie sie denn gehen konnten, weil Kota Ibushi konnte ja nicht mal mehr auf beiden Beinen wirklich stehen. Und hat dafür auch von Tanahashi die Faust auf die Schulter gekriegt, sagt so, alter Vollidiot, warum machst du sowas? Aber natürlich auch bedankt. Ja, Fujinami natürlich ganz wichtig für die Karriere von Hiroshi Tanahashi und ja. Muto sowieso. Deswegen klar, dass das so die beiden älteren Herren waren, die sich dann nochmal da präsentieren durften. Aber danach kam ja noch Tetsuya Naito raus.
Ja.
Und der Overachiever schlechthin Bushi, der nie im Leben ein Blumenstrauß an Tanahashi hätte geben dürfen, wenn er nicht gerade diese Plattform hätte ausnutzen können mit Tetsuya Naito, der sich eben nochmal halt wirklich nochmal 100% hier Werbungsmodus, sein altes New Japan-Theme rein und dann nochmal sein neues Tranquilos, der Harpon-Theme durchgeballert hat, ne, und sich auch alle Zeit der Welt gelassen hat, was Tanahashi dann gesagt hat, Alter, mach hin, ich muss nachher noch mit meiner Kutsche durch die Stadion hier fahren. Das war halt auch nochmal so ein Moment, oh shit, ne, der Mann, der die Liga verlassen hat, kommt jetzt nochmal für Tanahashi wieder. Beide noch die LIJ-Geste gemacht. Das ist halt nochmal eine schöne Abrundung, bevor es dann halt den kompletten Tanahashi-Stick gab mit Verabschiedung, mit Ten-Bell-Salute, mit Gitarrenspiel und dann halt auch noch ne, das Rumfahren durch die Halle, was dann auch so lang ging, dass ich nicht mehr hier im Raum sitzen geblieben bin, sondern auch dann, ne, okay, ich muss jetzt mal Geschirr machen, dann komme ich wieder und fährt er immer noch durch die Gegend. Und dann eben mit einem letzten Mal das Spielen seines alten Themes, wo ich mich dann 8 Minuten hier hingesetzt habe und das mir nochmal angeguckt habe, obwohl nichts passiert ist. Das ist natürlich so dieses, das ist eine wirklich typisch traditionell japanische Retirement-Zeremonie gewesen. Die habe ich ja voll in die Blutbahn gegeben, ab geht's. Hätte ich auch noch 6 Stunden länger gucken können. Aber weil ich halt mit diesem Mann erstens eine Verbindung hatte und zweitens ich einfach nicht wollte, dass er irgendwann tatsächlich durch diesen Vorhang geht, aber es ist dann passiert und damit ist der Wrestler Hiroshi Tanahashi nur noch der Präsident Hiroshi Tanahashi, das heißt, wir werden ihn immer noch regelmäßig sehen, aber zum Glück nicht mehr im Ring, der hat alles jetzt da gemacht. Du hast auch gemerkt danach, okay, das war's jetzt auch wirklich, alle Patronen sind verschossen, wir können ihn im Guten im Kopf behalten, eines der sicherlich besten Retirement-Matches, die man so haben kann. Also das war halt ein Ende. Das hat die Show gemacht, weil wenn du jetzt nicht dieses Match gehabt hättest und das IWGP World Title Match, dann ist da halt echt nicht mehr viel. Also du hast natürlich mit Aaron Wolf dieses Smoke and Mirrors Match mit House of Torture und du hast auch das in meinen Augen zu kurz geratene Women's Match zwischen all dem Tohuwabohu in einer Tokyo Dome Show, die, wenn du emotional nicht drin bist, glaube ich, wesentlich schlechter wer kommt, als wenn du halt diese Zelebrierung von Hiroshi Tanahashi, die insgesamt ja schon über eine Stunde ging, also 1,5 Stunden bestimmt, wenn du alles dazu zählst. Ich glaube, da kriegst du ganz unterschiedliche Wertungen bei der Show raus. Ich zum Glück, ne, bin da voll drin gewesen und deswegen gibt's von mir da auch gute Noten, aber das kann sich halt New Japan nur hier für Hiroshi Tanahashi erlauben und ne, das siehst du auch in der Zuschauerzahl, das wirst du nicht mehr hinkriegen. Und ich hoffe, du wirst es nochmal hinkriegen und du kriegst die Kurve noch, dass New Japan und Wrestling so populär wird, dass du wieder diese Marke knackst. Aber man hat es nicht zu Höchstzeiten vor 10 Jahren geschafft und seit Inoki gar nicht mehr. 98, du sagtest es vorhin. Ich glaube, das wird eine lange Zeit brauchen, bis wir wieder den Tokyo Dome so voll sehen können. Und ich bin gespannt, ob wir es schaffen.
Ja, vor allem, es gibt ja auch keinen anderen Wrestler, wo das Retirement so krass ziehen würde, dass man es nochmal dadurch alleine vollkriegt. Also das ist jetzt Tanahashi, aber wen gibt's denn da, wo das noch passieren könnte? Ich denke nicht, dass es da jemanden gibt, also bis jetzt.
Wenn er es in Japan macht, dann hättest du noch Shinsuke Nakamura, dann hast du alle voll. Ja. Aber der ist halt auch raus so ein bisschen, deswegen weiß ich nicht, oder vielleicht gerade deswegen kommen sie nochmal alle. Tetsuya Naito ist von der Popularität her jemand, der es hätte sein können, aber jetzt geht er halt auf Pfade, die ich nicht glaube, dass sie so rosig sind, wie sie es bei New Japan vor 5 Jahren waren. Es ist niemand mehr da.
Ja, deswegen mal gucken. Also, ich gebe dir schon recht, ne? Dann darf auch gleich gerne Dieter nochmal was sagen. Das war halt im Prinzip eine Ein-Match- oder eine Ein-Moment-Show, ne? Die ist halt ausverkauft worden, weil es das Retirement von Tanahashi war. Jetzt halt die Frage, hat New Japan deswegen extra gesagt, wir brauchen jetzt nicht uns so krass viel Mühe oder nicht so krass viel rauszuhauen, weil das Ding ist eh voll? Oder hat man es auch bewusst ein bisschen klein gehalten, weil man wollte der Zeremonie und allem halt genug Zeit geben? Es wurde ja auch teilweise im TV übertragen, dass man da ein bisschen Restriktionen hat. Vielleicht ist es auch eine Mischung aus allem. Also für mich, ich gebe auch trotzdem eine hohe Note. Für mich ist es trotzdem eine 9-Punkte-Show halt, ne, wegen dem Ende, wegen dem emotionalen so alles, bin ich da halt trotzdem krass drin gewesen. Ich kann es aber auch verstehen, wie du auch schon sagst, wenn man dann sagt, ja, habe ich nicht so den Bezug zu, dann war es für mich eher eine Mitshow. Es ist klar, ne, das ist hier ganz klar von den persönlichen Gefühlen und allem abhängig, ne? Oder wenn man sie halt nicht hat, ne? Dieter, was sagst du denn noch zum Abschluss zu der ganzen Zeremonie, vielleicht auch gerne overall zur Show?
Ja, die Zeremonie war fantastisch und wie Flosch sagte, Drew und ich haben das auch noch sehr lange laufen lassen. Als er dann so die Hälfte drum war, habe ich dann nochmal ausgemacht. Aber es lief dann, boah, locker noch bis 12:30 oder so.
Ja.
Und bist du so, oh, und er dreht noch eine Runde und er dreht noch eine Runde. In seinem Tanahashi-Mobil. Mhm. Und es war aber, wie gesagt, es war richtig gut gemacht. Wir haben eine Sache unterschlagen. Selfie King Muto. Er schafft überall mit reinzukommen. Und ich wette, wir hören bald, er war einer der Gründe, warum die so viel verkauft haben. Spaß. Nee, aber wie gesagt, Muto musste nochmal Selfie machen. Fantastisch. Aber auch geil, dass er seinen Einsatz verpasst beim Reinlaufen.
Oh, mein Theme. Eines der berühmtesten japanischen Wrestling-Teams. Oh, das ist ja meins. Ich muss in den Ring.
Zum Glück sitze ich direkt neben dem Ring. Ja, Kota Ibushi, wo ich mich frage, gibt's in Japan keine Rollstühle?
Ich glaube, der wollte nicht in Rollstuhl. Er wollte halt Tanahashi die Ehre erweisen, auf eigenen zwei Beinen zu gehen. Und ja, so wie es halt ging.
Ja. Mann, nee, aber es war sonst so, also das Ding war schön und zur Show. Bei Cage Match hatte ich eine 8,4 aufgrund dessen, dass ich da so emotional auch involviert bin, gehe ich da mit. Aber wenn du es ohne Tanahashi gemacht, also wenn du die letzte Stunde streichst, angenommen, Jake Lee, der von Takeshita geschlagen wird, Jake Lee, der Tsuji schlägt, so, das wäre der Schluss von New Japan, entschuldigung, also von Wrestle Kingdom 20, dann wäre das halt auch nur 6-7 Show. So, klar, war viel, viel emotional und auch viel Goodwill mit, den ich aber natürlich mitgehe, weil ich habe das komplett auf mich wirken lassen, war aber faktisch natürlich Sachen bei, die nicht gut waren, ne? Der Rambo-Peng, das Number One Contender-Match bei den Juniors war auch egal. 20 Minuten Entrance in dem Ten-Man-Tag-Team-Match braucht auch keiner. Ja, das war nicht gut, aber, also, das waren Faktoren, die nicht gut waren, aber alles in einem mit dem Rahmen hat es auf jeden Fall Spaß gemacht.
Marcel, hast du noch was abschließend zu dieser Show in den Raum zu werfen? Dann hol bitte aus und werf los.
Ich überlege gerade, aber eigentlich nicht, nö. Weil, also, ihr habt es alles schon gesagt, die Show drehte sich in erster Linie halt um den Main Event. So. Und der Rest war halt zum Großteil nur so lala. Du hast halt noch das World Title Match, beziehungsweise World Heavyweight Title Match, du hast das Women's Match, was richtig gut war. Und der Rest dümpelte halt in erster Linie vor sich hin. So. Und deswegen, also für mich ist so eine 7 von 10 Show tatsächlich. Nur einige gute Matches dabei und dann halt die Highlights. Ja. Mehr habe ich dazu nicht zu sagen.
Wunderbar. Dann würde ich sagen, man kann ja noch mal kurz eingehen, New Dash war dann am Tag drauf, ne? Haben wir eben, glaube ich, noch schon kurz erwähnt. Die Ichiban Sweet Boys sind neue Junior Heavyweight Tag Team Champions. Und im Main Event gab es die Knockout Brothers gegen Rio Reuver und Zack Sabre Jr.
Also das
die
Technik-Sieg.
Genau, 26 Minuten noch geballert. Ja, dann steht halt demnächst jetzt New Beginning an, ebenso in den USA. Gibt es dann auch noch Start. Ich glaube, für die USA-Show ist Andrade gegen Yota Tsuji um den Global Title angekündigt.
Genau, und El Phantasmo gegen Konosuke Takeshita um den TV-Title.
Auch ein bisschen weird, ne? Also, Takeshita stand im Co-Main-Event, hat den World Heavyweight-Titel verteidigt und ist jetzt wieder um den TV-Title. Ist irgendwie auch, keine Ahnung.
Und auf der Road to New Beginning geht man 4-mal in die Crooked Hall. Man haut dieses Jahr den Young Lions Cup wieder raus mit 4 Teilnehmern. Dann gibt es bei der ersten Crooked Hall Show Never Openweight Six-Man Tag Team Title Match zwischen Bishamon, Oleg Boltin und TMDK. Dann gibt es ein IWGP Tag Team Title Number One Contender Match. Team, was sind die denn zusammen? 100? Ne, die sind diesen Team 95, 95, gegen Shota Umino und Yuya Uemura. Und am zweiten Tag in der Kurukun Hall gibt es dann Doki gegen El Desperado. Yay. Und Ichiban Sweet Boys gegen House of Torture. Juhu. Und was man sagen muss, was wir nicht gesagt haben, Sanada ist raus. Keiner weiß für wie lange, warum, weshalb.
Nein, ich glaube, seiner Jacke denkt, da
irgendwo Goodbye New Japan stehen.
Genau. Ja, fuck off und goodbye und so, ja. Und ist für Noah, ist ein Six-Man-Tag-Team-Match angekündigt worden, wo Bushi und Tetsuya Naito ein X an ihrer Seite haben. Und,
ein X mit 6 X.
Naja, das mit 6 X'en, was natürlich Takagi ist. Nein, aber bietet sich natürlich an, es könnte Sanada sein, es könnte auch nicht Sanada sein, um Gottes Willen, aber goodbye. Das, was ich dazu zu sagen habe.
Genau so.
Ja. Reisende soll man nicht aufhalten, oder wie man so schön sagt. Ne? Ja, mach mal. Ja, mal gucken. Ja, aber dann, liebe Leute, das war unsere große Review zu Wrestle Kingdom 20 in Tokyo Dome. Im Tokyo Dome. Und ja, hoffe, hat euch gefallen. Wie wir hier drüber geredet haben, über unsere emotionalen Werte und wie uns so die Show gefallen hat. Lieben Dank auch an Flosch, der es einrichten konnte und hier am Start sein konnte. Ist ja auch schon eine Weile her. Danke dafür.
Bitte. Das letzte Mal warst du übrigens letztes Jahr zu DDT Judgment zusammen mit Spadoosh, mit dem lieben Yannick.
Stimmt.
Stimmt.
Liebe Grüße an der Stelle, wenn er das hört. Und ja, dann natürlich auch danke an jeden, der zugehört hat und auch an meine anderen beiden werten Kollegen. Und wir hören uns das nächste Mal hier im Catch-Club. Macht's gut und bis dahin.
Tschüss.
I'm not finished yet. I'm not leaving till everybody gets these hands.